Und jetzt beten wir, Herr, dass du uns eine Begegnung schenkst mit dir in deinem Wort. Amen. Ihr könnt schon mal eure Bibel öffnen im ersten Buch Samuel im Kapitel 16. Erstes Buch Samuel, Kapitel 16. Wahrscheinlich jeder von euch, und wenn ich durch die Kinderstunden ginge, wäre das gleiche Ergebnis, kennt David. Wir kennen David als den starken Helden, haben als Kinder schon seinen Sieg über Goliath gefeiert. Wir kennen ihn als den tüchtigen König, der Israel zu seiner weitesten Ausdehnung verholfen hat durch seine militärischen Siege. Wir kennen seinen starken Glauben. Wir kennen aber auch sein sanftmütiges und demütiges Herz. Wir kennen sein Leben, sein inniges Leben mit dem Herrn. Und seine starke Bewegung der Seele, das sehen wir vor allen Dingen in den Psalmen. Und wahrscheinlich wenigstens die Jungs unter uns, also ich zähle mich mal mit dazu zu den Jungs, wären alle gerne schon mal ein zweiter David gewesen. Vielleicht die Mädchen unter euch auch. Aber wären wir auch gerne den Weg gegangen, den Gott mit David ging? Und hätten wir auch sehr gerne die Schule akzeptiert, durch die David ging. Und ich denke, so wie er durchgegangen ist, so nimmt der Herr uns auch in seine Hand, in seine Schule und prägt uns und formt uns, weil er auch genau durch unser Leben will, dass wir ein Segen sind, auch für andere und dass sogar Krisen uns Gottes Segen nahebringen. Auch Krisen, die dadurch entstehen, dass andere Menschen uns verletzen, uns Böses tun, es nicht gut mit uns meinen. Und das ist heute Morgen vor allen Dingen der Gegenstand der Predigt. David hat öfter Menschen in seinem Leben gehabt, die ihn sehr verletzt haben. Es fiel mir jetzt im Lesen wieder auf, der David war ja bei Saul gewesen, als der seine Probleme hatte, als dieser böse Geist über ihm kam und er kam zu ihm und hat gespielt, sodass er sich wieder beruhigte. Und das war eine ganze Zeit lang so. Und dann kam die Geschichte mit dem Goliath und als der Sieg errungen war, dann hat der Saul ihn gerufen und hat ihn gefragt, wessen Sohn bist du, junger Mann? Also ich wäre sehr gekränkt gewesen, wenn ich so viel für Saul getan hätte und dann weiß er nicht mal richtig, wer ich bin. Ich dachte an das spätere Leben von Saul, wo er versuchte, ihn zu töten. Ich dachte an seinen Sohn Amnon, der ihn gelinkt hat, wie man sagt. Er hat sich krank gestellt und den David gebeten, dass seine Halbschwester Tamar, die ihm gefiel, nach der er sexuelle Lust hatte, dass die ihn bedienen sollte. Und David hat das in seiner Gutmütigkeit zugelassen und dann hat er sie vergewaltigt. Das muss sehr verletzen, wenn der eigene Sohn dich so hintergeht. Und dann nimmt der andere Sohn Rache an wiederum dem Amnon, nämlich der Absalom, und bringt den Amnon um. Und schließlich wissen wir, dass Absalom, sein Sohn, ihn vom Thron mobbte und ihn verfolgte. Wir denken an Simei, dem er begegnet ist auf der Flucht vor Absalom, der ihm entgegenschleuderte, also nicht nur Worte, sondern auch Dreck und Sand und Steine und ihm sagte, du bist schuld am Tode Sauls. Und dann denke ich an Ahitophel, der ihn schmählich verriet und sich auf die Seite von Absalom geschlagen hat. Und man könnte sogar vermuten, da sind sich die Übersetzer nicht so ganz einig. Im Psalm 27, Vers 10 sagt David einmal, mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Und je nach Übersetzung klingt das so, als hätten sie ihn wirklich verlassen. Und andere sagen, selbst wenn meine Eltern mich verlassen würden, du nimmst mich auf. Ich persönlich meine eher, es ist das Erste wahr, aber naja, das können wir David mal später fragen. Und wir wollen jetzt die Geschichte aus Kapitel 16 ein bisschen näher anschauen, weil das auch eine Phase, und zwar die Phase der Kindheit und Jugend ist, die ja eine besondere Wirkung oft auf einen Menschen hat. Und ich lese die Verse 1 bis 13. Der Herr sprach zu Samuel, wie lange trauerst du um Saul, den ich als König Israels verworfen habe? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ersehen. Samuel aber sagte, wie soll ich hingehen, Saul wird das erfahren und mich töten. Der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sage, ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Opfer laden, da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, damit du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Samuel trat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt, gingen ihm entgegen und sagten, ist es Friede, dass du kommst? Er sagte, ja, Friede, ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als sie nun kamen, sah er den Eliab an und dachte, gewiss ist dieser vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht seine Gestalt und seinen hohen Wuchs an, denn ich habe ihn verworfen. Der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen, und er sagte, diesen hat er auch nicht erwählt. Da ließ Isai Schammah vorübergehen, er aber sagte, diesen hat er auch nicht erwählt. Da ließ Isai 7 seiner Söhne an Samuel vorübergehen, aber Samuel sagte zu Isai, der Herr hat keinen von diesen erwählt. Und Samuel sagte zu Isai, sind das die Jungen alle? Er aber sagte, es ist noch der Jüngste übrig, und sie erhüte die Schafe. Da sagte Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, wir werden uns nicht setzen, bis er hierher kommt. Da sandte er hin und ließ ihn holen, und er war bräunlich mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn der ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Der Name David bedeutet der Geliebte. Er war der Jüngste von 7 weiteren Brüdern und dazu gab es noch Schwestern. Und manchmal sagen wir, die Jüngsten, die werden dann verwöhnt, wenn sie so viele größere Geschwister haben. Aber da sehen wir bei David nicht viel davon. Er hieß der Geliebte, aber ob er wirklich so behandelt wurde, das kann man in Frage stellen. Was wir eben lasen, muss sehr schmerzhaft für einen jungen Mann gewesen sein, der schon ein so inniges Leben mit dem Herrn hatte. Dass da der Samuel kommt, der Priester, das war schon eine Sensation und für einen jungen, geistlich geprägten Mann also die Sensation des Tages. Und dann will der eine Opfermahlzeit abhalten und ihn übergeht man einfach. Man denkt nicht mal daran, den David dazu einzuladen. Gerade für ihn, der später im Psalm 27 dichten würde, Herr, wie lieb habe ich die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt, der geistliche Gemeinschaft und das gemeinsame Anbeten Gottes über alles liebte. Gerade er wurde übersehen. Der Einzige, der vielleicht eine geistliche Gesinnung hatte unter seinen Brüdern, genau ihn hat man ausgeklammert. Und das kam ja nur einmal vor. Es war nicht sehr wahrscheinlich, dass da Samuel in 4 Wochen wiederkommen würde. Und dann kam der nächste Schritt. Der Samuel war ja da, um den künftigen König zu salben. Und man hat ihn nicht mal in Betracht gezogen. Wenn man so sieht, der Isai lässt die 7 Söhne vorübergehen. Und dann sagt der Samuel steht da und sagt, keiner hat ihn erwählt und er kommt nicht mal auf die Idee da, Isai zu sagen, oh, dann probieren wir es halt mit Nummer 8. Gar nichts. Samuel muss fragen, sind das alle deine Söhne? Und dann kommt sie ihm, ach ja, da ist ja noch einer. Aber ist der Jüngste und draußen bei den Schafen also. Für eine empfindsame Seele, wie sie David ohne Zweifel hatte, glaube ich nicht, dass das ohne Wirkung blieb. Einige Zeit später war die Sache mit Goliath. Seine 3 ältesten Brüder waren im Kampf. Und der Vater sagte zum David, hier nimm was zu essen und besuch mal deine Brüder und guck, wie es ihnen geht. Und dann kriegt David die Sache ja mit, dass der Goliath das Heer Gottes verhöhnt. Und er beginnt, Fragen zu stellen. Was kriegt denn der dem mal den Kopf abhaut? Und dann heißt es in Vers 28, 1. Samuel 17, Vers 28, Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den Männern reden und Eliabs Zorn entbrannte gegen David und er sagte, warum bist du herabgekommen? Wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit und deines Herzens Bosheit wohl. Du bist herabgekommen, um den Kampf zu sehen. Also er kriegt eine richtige Abreibung. Er wird völlig missverstanden und verleumdet, vielleicht beneidet, auch gedemütigt und angeschrien. Vielleicht ähnlich, wie es Josef ging mit seinen Brüdern oder ähnlich, wie es Jesus später gehen würde, den seine eigene Familie auch nicht verstand. Schau mal das an, was der Eliab sagt, wo hast du die wenigen Schafe gelassen in der Wüste? Also für viel mehr bist du ja nicht zu gebrauchen. Und man hatte ja in Kapitel 16 gesehen, dass er sehr wohl zu gebrauchen war, weil er einen geistlichen Charakter hatte, weil er stark zum Kampf war, weil er mutig war, weil er Bär und Löwe besiegt hatte. Das wusste seine Familie. Und trotzdem sagen sie zu ihm, für viel mehr bist du ja nicht zu gebrauchen, wie auf ein paar Schäfchen aufzupassen. Und David antwortet, was habe ich denn jetzt gemacht? Andere Übersetzungen sagen, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Ich habe ja nur eine Frage gestellt. Das schien also ein Muster zu sein, dass man ihn öfter so angepflaumt hat, von oben herab und zur Minna gemacht hat, wie man so sagt. Darf ich denn gar nichts mehr sagen? War seine Rückfrage. Und ihm wird vorgeworfen, dass er vermessen ist und stolz und ein böses Herz hat. Gerade ihm, der alles andere als das war. Und zudem war er ja nur auf Befehl seines Vaters dahingekommen. Das sind nur einige Sätze über das Leben der Kindheit und Jugend von David. Es wird sonst nichts berichtet über diese Zeit und mir scheint, das ist sehr wichtig und typisch und prägend für die Kindheit und Jugend von David. Seine Familie sah nicht, wen sie da in der Familie hatten. Wenn Samuel vom Herrn gesagt bekam, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an, was haben Sie wohl gesehen? Sie haben nicht mal gesehen, was vor Augen ist, geschweige denn das Herz. Und er blieb so demütig, dass er von Saul immer wieder nach Hause ging, um die Schafe zu hüten. Er hat also nicht seine Karriere gefeiert und gesagt, ja, jetzt bin ich ja am Königshof, ich werde doch jetzt keine Schäfchen mehr hüten, sondern er ist immer wieder nach Hause, um seinen Vater zu unterstützen. Und es ist viele Gedanken wert, vielleicht, was in Kapitel 22 steht. Zu der Zeit war David bereits auf der Flucht vor Saul und dann hat er sich in der Höhle Adullam ein neues Zuhause geschaffen gewissermaßen. Und dann heißt es in Kapitel 22, Vers 1, als das seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters hörten, kamen sie dorthin zu ihm hinab und es versammelten sich allerlei Männer zu ihm, die in Not und Schulden und im Herzen erbittert waren. Ich will nicht zu viel hineinlesen, aber es klingt mir so, dass auch sein Vater und seine Brüder genauso erbittert waren wie die anderen Männer, die da um David herum waren. Und er nimmt sie auf. Jene Brüder, die so mit ihm umgegangen waren. Wenn man in viele Leben hineingeschaut hat, wie es mir immer wieder geschenkt ist, dann sieht man, was manchmal die ersten 20 Jahre eines Menschen mit ihm machen können. An Gutem, sodass es gesunde, stabile, selbstbewusste Persönlichkeiten werden. Und es kann genau so das Gegenteil passieren. Und das hätte auch bei David passieren können. Er hätte eine zerstörte Persönlichkeit werden können, wie wir sie im Buch Richter öfter mal sehen, wie zum Beispiel Abimelech und Jephtha, die man sehr gering schätzte und gedemütigt hat und beschimpft hat. Und als sie an die Macht kamen, dann haben sie mit eisernem Besen regiert und alle ihre Widersacher umgebracht. David hätte ein solcher Tyrann werden können. Wir hatten vor einigen Jahren dieses schreckliche Massaker in Winnenden und wir lesen sowas öfter mal in der Zeitung von den USA und dann wird berichtet, was das für junge Menschen waren. Es waren oft Menschen mit einem zerstörten Selbstbewusstsein, kranke Persönlichkeiten, vielleicht auch oft geprägt durch ihre Familien und ihr Umfeld. Das hätte David werden können, ein Tyrann, wie es viele in seiner Umgebung gab. Oder er konnte ein geistlicher Mann werden, wie sein Vorfahre Josef, der trotz der üblen Behandlung durch seine Brüder zu einem Segen wurde für seine ganze Familie. Oder wie Mose oder wie Jesus selber. Ich möchte aus Psalm 71 dazu einen Vers lesen. Es steht zwar nicht, dass der David ihn gedichtet hat. Es könnte sein, aber ist auch nicht so wichtig. Ich glaube, der Satz trifft trotzdem zu für ihn. Psalm 71, Vers 5. Da sagt der Psalmist: Denn du bist meine Zuversicht, Herr, Herr, meine Hoffnung von meiner Jugend an. Und Vers 17: Gott, du hast mich von Jugend an gelehrt und bis jetzt verkündige ich deine Wunder. Dieser Schreiber bezieht sich auf Gott, der seine Hoffnung war für die Jugend. Vielleicht auch gerade angesichts manchen Mangels, den man in der Familie erleben kann. Das sind Dinge, die bewegen mich immer, wenn ich Davids Geschichte anschaue, weil sie so viele Parallelen haben kann, auch für manchen von uns. Und ich habe mir die Frage gestellt, was lernen wir aus dieser Geschichte? Denn nur die Geschichte von David anzuschauen, das nützt uns ja noch nicht viel, sondern was lernen wir daraus für uns? Selbst wenn wir vielleicht sehr ideale familiäre Verhältnisse erleben, wo uns wenig Schmerz zugefügt wird, auch in den besten Elternhäusern passieren Dinge, die uns nicht gefallen. Und das Leben ist lang genug, sodass es Menschen geben kann, die unseren Weg kreuzen, die uns verletzen, die uns das Leben schwer machen. Und dann sind wir in guter Gesellschaft mit David oder auch mit unserem Herrn selber. Und ich habe für mich drei Dinge versucht zu lernen aus dieser Tatsache, dass wir Segen bekommen können, auch trotz oder gerade durch unseren Umgang mit Verletzungen. Das Erste, was wir lernen dürfen, und es ist ein Lernen, das hat man nicht auf Knopfdruck. Gott ist größer als unsere Biografie. Gott ist größer als unser Erleben. Das Handeln anderer Menschen, ob es jetzt meine Familie ist oder irgendwelche sonstigen Menschen, die mir Mühe machen, das Handeln anderer Menschen muss uns weder beherrschen, noch darf es uns Ausreden bewirken. Naja, ich bin halt so, weil meine Mutter früh gestorben ist oder mein Papa mir nicht das Richtige zu Weihnachten geschenkt hat. Wir müssen nicht beherrscht sein, wenn wir wenig Liebe empfangen haben und Anerkennung. Manche denken zu viel nach, vielleicht über ihre Biografien, schauen dauernd zurück. Und manche denken nie nach über ihre Familie, das finde ich auch nicht gut. Denn wir sind alle geprägt durch unser Leben und wir haben alle Eltern, die wiederum Sünder sind, die nicht heilige, keine perfekten Menschen sind. Ich möchte aus dem ersten Petrusbrief etwas lesen, was mir in diesem Zusammenhang immer sehr wichtig ist. Erster Petrusbrief, Kapitel 1, und dort lese ich die Verse 18 und 19. Erster Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 18 und 19. Dort sagt der Apostel: Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst seid, von eurer nichtigen, von den Vätern überlieferten Lebensweise, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Die Prägung, die wir bekommen haben durch unsere Herkunftsfamilien, ist sehr unterschiedlich. Und wir sind immer auch Ergebnis unserer Prägung. Auch im Positiven und auch im Negativen. Ich bin ja wenig bei meinen Eltern aufgewachsen, aber was ich aus Erzählungen von ihnen weiß und auch von meinen Großeltern, da habe ich mehr Parallelen festgestellt, die in mir waren im Vergleich zu meinem Vater zum Beispiel und meinem Großvater, als mir lieb sein konnte. Ich bin einfach Ergebnis auch meiner Vorfahren, auch in der Veranlagung, in Prägungen, in Charakterzügen. Und wir brauchen alle Befreiung aus der Macht der Sünde, weil niemand heilige Vorfahren hat, heilig in dem Sinne, dass sie ohne Sünde wären. Das Vorbild manche Veranlagung, manche Begrenzung, vielleicht auch manche Bindung, vielleicht auch manche Folge von Sünden können uns heute ebenso prägen. Manchmal können es auch okkulte Belastungen sein, die auf einer Familie liegen und verhindern, dass Menschen in echte Freiheit der Kinder Gottes durchbrechen. Auch die negative Behandlung durch ein Elternhaus kann seine Wirkung haben. Versäumnisse, unter denen wir leiden. Und dann dürfen wir wissen, dass das Erste, was ich ja sage, was wir lernen dürfen, Jesus ist immer noch größer. Jesus ist größer als deine Biografie, wie immer sie auch war. Er kam, um uns frei zu machen von dem, was uns geprägt hat. So sagt es uns Petrus, dass wir nicht mit vergänglichen Dingen, also mit eigenen Anstrengungen und therapeutischen Klimmzügen, freigemacht werden von der Lebensweise, die unsere Väter uns überliefert haben, sondern das kostbare Blut Christi die Erlösung bringt. Gott ist größer als unsere Biografie. Das Zweite, was mir wichtig scheint, um diese Lebensprägungen, eben ob es die Prägungen von Kindheit und Jugend sind oder Dinge, die wir jetzt als Erwachsene aktuell erleben, Dinge, die auf uns einwirken, was wir lernen dürfen, ist, wer vergeben und überwinden lernt, bleibt nicht Opfer. Wer vergeben und überwinden lernt, bleibt nicht Opfer. David musste auch lernen zu vergeben, so wie ihm vergeben worden war. Und Vergebung hat auch mit Reife zu tun. Wer immer nur auf die Schuld anderer verweist, die in meinem Leben Fehler gemacht haben, der übernimmt keine Verantwortung für sein Leben, sondern lässt die Verantwortung bei denen, die an ihm schuldig geworden sind. Man schaut dauernd zurück, man beschuldigt andere und stiehlt letztlich sich selber aus der Verantwortung. Ganz besonders, wenn man enttäuscht ist vom Verhalten eines Menschen, an dem man berechtigte Erwartungen hatte, wie zum Beispiel die Eltern, ist es wichtig, dass wir nicht darauf zurücksehen, sondern dass wir lernen zu vergeben. Denn Jesus ist immer noch größer. Ich dachte an Josef, den man ins Gefängnis warf, und wir wissen die ganze Geschichte, wie seine Brüder mit ihm umgingen. Und als er dann ins Gefängnis kam, dann hätte man erwarten können, der sitzt da im Gefängnis total deprimiert, vielleicht echt in einer Depression und völlig ratlos, im Selbstmitleid versunken. Aber es heißt dort, der Herr war mit Josef. An einer anderen Stelle sogar war ein glücklicher Mann. Ja, Jesus ist größer auch als unsere Lebensumstände und die Prägungen, die das Leben für uns bereithält. Und liebe Freunde, nicht die Fehler anderer Menschen ist das Schlimmste, was uns passieren kann, sondern die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Denn ich kann das Verhalten anderer Menschen nicht verändern, aber ich kann mich verändern. Wir können uns weigern, an dem Geschehenen stehen zu bleiben und durch die Gnade nach vorne zu sehen. Wenn Paulus im 2. Korintherbrief sagt, dass wer in Christus ist, der ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, ist das wahr, dann können wir neue Wege gehen, auch in der Vergebung. Wer vergibt, der erlaubt es nicht länger, in seiner Identität durch andere bestimmt zu werden. Er erlaubt es nicht länger, dass andere die Gedanken und Gefühle beherrschen. Wir dürfen lernen, die Identität, also wer wir in Christus sind, zu ergreifen für uns, um nicht mehr bestimmt zu sein von dem, was andere tun, sondern bestimmt zu sein von dem Herrn, der alles für uns getan hat und tut. Wer vergibt, der weigert sich, Opfer zu bleiben von dem, was passiert ist in unserem Leben. Und das dürfen wir, weil einer das Opfer geworden ist. Und das war unser Herr. Er wurde das Opferlamm, damit wir nicht mehr Opfer bleiben müssen von Menschen, die uns Mühe machen. Ein Bibeltext, der mir in dieser Hinsicht sehr hilft, ist Jesaja 53. Dieses große Kapitel über unseren Herrn, der das Lamm Gottes geworden ist. Und ich erwähne das immer wieder mal, weil es mir so wichtig ist. In Jesaja 53, Vers 4 heißt es: Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud unsere Schmerzen auf sich. Im Vers 5 heißt es: Er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Das ging mir mal auf. Ja, Jesus hat meine Sünden getragen ans Kreuz, damit mir vergeben ist. Aber er ist auch gestorben für die Folgen der Sünde. Und zwar der Sünden, die ich selber begangen habe und mein Leben belastet haben. Und er ist auch gestorben für die Folgen der Sünden, die andere an mir begangen haben. Und deswegen dürfen wir Befreiung erleben und dürfen wir vergeben lernen, weil Jesus für all das ans Kreuz gegangen ist. Und er will uns den Blick auf sich selber richten, dass wir auf ihn sehen. Und immer wieder heißt es in der Schrift: Lasst uns aufsehen auf Jesus und wegsehen und das ein Üben und ein immer neu zu befolgender Rat auf Jesus hinzusehen. Es ist keine Automatik. Ich habe einmal meine Meinung geändert und jetzt steht das bombenfest. Nein, das ist eine Schule, das ist ein Lernen und es ist ein dauerndes Abhängigbleiben von unserem Herrn, aber eben nicht abhängig zu bleiben von Menschen. Paulus schreibt mal im Philipperbrief im Kapitel 4, im Vers 19: Mein Gott wird ausfüllen all euren Mangel nach seinem Reichtum an Herrlichkeit in Christus. Wenn du nur auf dich schaust und auf Menschen, wirst du immer wieder Mangel erleben. Immer wieder. Aber wer auf Jesus sieht und wer zu ihm kommt, auch mit all seinem Mangel, der darf erleben, Jesus füllt Mangel aus, und zwar mit seiner eigenen Herrlichkeit. Und wer Schuld der anderen loslässt, der erlebt das, wie der Herr ihn ausfüllt in seinem Mangel. Und da können dann Wunden heilen, wenn wir mit all unserer Not immer wieder zum Herrn kommen. Wer immer der Bitterkeit Raum gibt und dem Vorwurf Raum gibt, der sorgt dafür, dass sein eigenes Leben von innen her zerfressen wird. Und der wird hart und im Extremfall ein Tyrann, wie sie Abimelech und Jephthah waren, die ich erwähnt habe aus dem Buch der Richter. Wer aber vergeben lernt, der kann sein Herz sogar öffnen für Eltern und Brüder, die einem übel behandelt haben, die ein verbittertes Herz haben, der kann eine offene Tür haben, auch für sie. So werden wir zu geistlichen Persönlichkeiten, die er aus uns machen will. Wenn wir aber mit der Not, die andere uns verursachen, die Verletzungen, wenn wir dabei bleiben, dann wird das auch seine Wirkung haben. Im negativen Sinne, es wird mich zerfressen, es wird mich belasten, es wird mich bitter machen. David blieb ein Mensch mit Schwächen. Der hat seine Lektion nicht einmal gelernt und das war's jetzt. So wie in der Schule haben wir mal gelernt, 1 + 1 = 2, das hat man gelernt, das sitzt. Das muss man nicht 100-mal wiederholen, aber diese wichtigen Lebenslektionen bleiben ein Lernprogramm. David blieb auch ein Mensch mit Schwächen und Versagen, aber er blieb kein Gefangener seiner Biografie und er blieb kein Gefangener des Verhaltens anderer Menschen. Er hatte Schrammen erlitten und manche Narbe, die ihm vielleicht sein Leben lang wehgetan hat. Auch ich habe Narben in meinem Leben, nicht nur am Körper, sondern auch in der Seele. Und die spürt man eben manchmal. Aber man muss nicht mehr der Knecht dieser Schrammen und Narben sein, sondern darf überwinden lernen. Wir haben diesen Schatz des Evangeliums in einem irdenen Gefäß. Und das hat seine Grenzen und das hat seine Nöte. Und es bleibt abhängig von Jesus, aber es kommt zu ihm und erlebt. Vergebung macht frei. Das war das Zweite. Wir dürfen überwinden, weil Gott größer ist als unsere Biografie. Und zweitens, wir dürfen lernen zu vergeben und nicht Opfer zu sein. Und ich schließe mit dem bekanntesten Psalm, den die meisten von euch wahrscheinlich nicht mal aufschlagen müssen, weil sie ihn vorwärts und rückwärts, wenn es sein kann, auswendig können. Und natürlich meine ich Psalm 23. Und wir lesen ihn einfach mal vor diesem Hintergrund. dass David auch Menschen erlebt hat, die ihm sehr wehgetan haben und die ihn so behandelt haben, wie es seine Brüder taten und sein Schwiegervater und seine Söhne und Shimi und Ahitophel und so weiter und so weiter. Er durfte dann dichten, vielleicht vor diesem Hintergrund: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wenn mir auch viel mangelte, vielleicht in meinem Elternhaus, und wenn meine Brüder nicht gut mit mir umgegangen sind, wenn dies und jenes passiert, wenn mein Ehepartner nicht so ist, wie ich mir das erhofft habe: Der Herr ist mein Hirte. Er behütet mein Leben. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er sättigt und er stillt meine Bedürfnisse. Ich habe vor ein paar Jahren eine Predigtreihe gehalten über Gott ist mehr als genug. Und das ist wahr, Geschwister. Wir dürfen lernen, ihn zu suchen und nicht Ruhe zu geben, bis das wahr wird bei uns. Das ist nichts für Leute, die oberflächlich vorbeilaufen. Aber Menschen, die ihn suchen. Er hat gesagt: Wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen, der wird das erleben. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Der wird erleben, er erquickt meine Seele. Andere Übersetzungen sagen, er stellt meine Seele wieder her. Er heilt meine Seele, auch von dem, was an Verletzung vielleicht geschehen ist. Und er führt mich auf rechter Straße, auch wenn meine Brüder, mein Vater mit mir gar nichts vorhatten, konnte David sagen, wenn die gar keinen Weg für mich hatten, außer die paar Schafe: Der Herr führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er wird seine Ziele mit mir erreichen. Und wenn ich auch wanderte im finstern Tal, auch im Tal der Ablehnung und der Verachtung und der Einsamkeit, wenn ich auch wanderte im finstern Tal, du bist bei mir. Du, das genügt. Geschwister, das habe ich oft erlebt und oft probiert, wenn man das so sagen darf. Wenn er da ist, das genügt. Wenn ich auch wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, auch wenn mein Vater nicht daran gedacht hat, mich zur Opfermahlzeit mit Samuel einzuladen. Dann bereitest du mir eben einen Tisch. Und da ist kostbare Gemeinschaft vielleicht da wie mit ihnen. Und du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Wenn auch mein Vater nicht in Erwägung gezogen hat, dass ich vielleicht der künftige König sein könnte, dann hat doch der Herr mich gerufen und er mich gesalbt und er mich in seinen Auftrag gestellt. Du berufst mich auch dann, wenn keiner was von mir hält. Und nur Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Wenn andere mich auch schlecht behandeln und gar nicht gut und gar nicht barmherzig, du tust es aber. Und ich werde immer da im Haus des Herrn bleiben, auch wenn er bei dem Besuch von Samuel ausgeklammert war. Von der Gemeinschaft mit dir, meinem Gott, wird mich keiner abhalten. In dieser Gemeinschaft bleibe ich. Niemand erlebt gern Verletzungen, Kränkungen, Not. Keiner will das. Aber wir können es nicht immer verhindern. Und Gott verhindert es auch nicht. Er könnte es ja. Aber was er tut, ist, dass er uns seinen Segen erleben lässt in Krisen, die durch Verletzungen ausgelöst werden, indem wir begreifen, er ist größer als meine Biografie, ist größer als mein Leben. Und er schenkt mir die Gnade zu vergeben und überwinden zu lernen, dass ich nicht Gefangener und Opfer meines Erlebens bleiben muss. Und wir dürfen umso mehr lernen, uns in Jesus festzumachen und ihn zu erleben als den, der genügt, wie es im Psalm 23 steht. Ich weiß nicht, wie deine Lebenssituation ist. Bei manchen weiß ich es ja und kenne ihre Geschichte und kann einiges erahnen, was in der Vergangenheit oder heute passiert. Möge der Herr uns helfen, ihn zu erleben, damit wir nicht hängen bleiben an unseren Verletzungen, sondern ein Segen sind für andere. Lasst uns einen Moment still werden vor unserem Gott und ihm in der Stille Antwort geben, und ich bete dann später noch.